wenn ein Patient sich dem Tod nähert, wir beobachten, dass sich die Situation verschlechtert, dass die Behandlung nicht mehr funktioniert, dass die ganze Lage des Menschen sich verschlechtert. Und dann versuchen wir uns gegenüber dieser Person so zu verhalten, wie wir uns auch früher verhalten haben. Vielleicht bieten wir dieser Person Hoffnung. Ich meine nicht, dass wir dieser Person sagen, dass es besser wird, aber wir versichern dieser Person, dass wir dieser Person helfen werden, dass wir immer zur Verfügung stehen werden. Sie haben über solche Hospize geredet, wo Menschen gebracht werden, wenn nichts mehr getan werden kann. Und ich frage mich, wie fühlen sich eigentlich Menschen, wenn sie genau wissen, dass sie in eine solche Einrichtung kommen? Dann wissen sie ganz genau, ich bin sehr krank, ich werde gleich sterben. Wie gehen sie mit einer solchen Situation um?
Die Menschen, die betroffen sind, die wissen das. Die wissen, ich werde in absehbarer Zeit sterben. Früher ist oft über die Wahrheit am Krankenbett diskutiert worden. Soll der Arzt einem Patienten sagen, was wirklich mit ihm los ist? Heute ist es so, dass dem Patienten das gesagt wird. Und das ist gut so, weil es geht um den Patienten. Und es ist gut, dass er weiß, was mit mir passieren wird. Also von daher wissen die Patienten, es ist der letzte Abschnitt meines Lebens. Sie wissen, sie haben häufig eine lange Vorerkrankung. Sie wissen, was mit ihnen los ist. Es gibt bestimmte Phasen des Sterbens, wo Menschen irgendwann auch akzeptieren, zu dem Punkt werden, kommen, ja, ich akzeptiere das. Und wenn die dann in so ein Haus kommen und sagen, ja, das ist für mich im Moment die beste Möglichkeit, diesen Abschnitt zu gestalten. Ich weiß, es geht zu Hause nicht mehr. Ich bin unruhig zu Hause, ich bin nicht gut versorgt zu Hause. Ich habe Angst, dass da Schmerzen kommen, die nicht mehr zu bewerkstelligen sind. Oder ich habe niemanden, der mich pflegen kann. Ich habe keine Angehörigen, keine Familie. Oder mein Mann ist selber krank, der kann es einfach nicht mehr. Der kann mich nicht begleiten in dieser Situation. Und dann ist es ein Stück Sicherheit, in diesen Hospiz gehen zu können, in diese Herberge, wo ich gut versorgt bin und wo es Menschen gibt, die mich umsorgen. Und es kann ein guter Schritt sein. Nicht für jeden. Es gibt auch Menschen, die sagen, auf keinen Fall, da bringen mich keine 10 Pferde rein. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das ist für mich ein guter Weg, um diese Zeit zu leben.
Aber wie viel gibt es überhaupt Leute, mit denen man hier überhaupt besprechen kann, ob diese Person zur Hospiz gebracht wird oder woanders? Häufig haben wir keine Gesprächspartner da. Diese Person ist praktisch schon, sagen wir, in einer Phase hin zwischen der Erde und Himmel. Die Person ist nicht mehr fähig zu antworten, ist lebendig, aber ist nicht mehr kontaktfähig. Das ist also das Thema des Krankenhauses wahrscheinlich. Im Krankenhaus sagt man, ja, jetzt, also wir können das nicht mehr heilen, weiter, also kommt jetzt die Sterbephase. Aber in einem Altenheim, da ist es häufig so, diese Personen sind nicht mehr kontaktfähig. Wir haben niemanden, bei dem wir das überhaupt fragen können, was mit ihm weiter.
In Deutschland geht es ja auch gar nicht anders, dass wenn jemand in einem Altenheim ist, da gut versorgt ist, dann wird er nicht in ein Hospiz gehen, weil da ist er gut umsorgt. Und man sollte dann mit allen Möglichkeiten versuchen, diesen Prozess mit diesem Menschen im Altenheim zu gestalten. Es können Mediziner und Pflegekräfte zur Unterstützung auch ins Altenheim kommen, um da diese Versorgung zu gewährleisten. Und einen Menschen in der allerletzten Tagen jetzt noch umziehen zu lassen, halte ich für ganz schlimm. Sondern der soll möglichst in seiner Umgebung bleiben, wo er die Menschen kennt, wo er die Räume kennt, wo er sich ein Stückchen zu Hause und geborgen fühlt und ihn nicht noch für 2 Tage in ein Hospiz bringen. Das halte ich für völligen Blödsinn. Und es ist auch in Deutschland nicht möglich, wenn jemand in einem Altenheim ist, ihn dann ins Hospiz zu verlegen. Das ist von der Abrechnung, von den Gesetzen nicht vorgesehen. Das ist auch vernünftig, weil wenn er gut versorgt ist im Altenheim, dann ist da der richtige Platz.
In Polen ist es so, in Sozialeinrichtungen, in Pflegeheimen befinden sich palliative Patienten und wenn unser Personal damit nicht zurechtkommt, dann nehmen wir die häuslichen Hospize in Anspruch. Ja, wir haben ja hier die Unterstützung von Spezialisten, von Experten, die kommen ja ins unser Heim und helfen uns.
Wenn Beziehungsprobleme da sind, die Beziehungsprobleme den Sterbenden direkt oder auch indirekt belasten. Das heißt, es sind die Familien, die Angehörigen um den Sterbebett und die streiten um Erbschaft oder was auch immer. Es wird ja nicht lautstark gestritten, aber emotional spürt das meiner Meinung nach der Sterbende aber hundertprozentig. Was wäre da ein guter Ansatz?
Wenn es möglich ist und Sie das wahrnehmen, wirklich die Angehörigen darauf ansprechen und einfach zu sagen, ich nehme wahr, hier gibt es noch einige Dinge, die ungeklärt sind und überlegen Sie mal, ob Sie diese Dinge nicht vor der Türe aushandeln und nicht im Beisein des Patienten. Ich glaube, man muss unter Umständen Sterbende auch schützen, wenn es möglich ist. Sie haben keine Handhabe, aber Sie können es ansprechen und versuchen, die Angehörigen darauf hinzuweisen, weil manchmal, wenn die Emotionen dann mit einem durchgehen, kriegen die das gar nicht mehr so mit.
Als ich das Curriculum geschrieben habe, versucht, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt keine examinierte Altenpflegerin. Insofern habe ich im Gegensatz zu den examinierten Pflegekräften, die hier sind, keine Erfahrung mit dem Thema Sterben im Rahmen der Ausbildung gemacht. Habe dann aber unter anderem im Rahmen einer möglichen Fortbildung den Punkt Kommunikation und Verhalten mit Sterbenden als Teil dieses Curriculums, dieser Fortbildung herausgearbeitet und da unter anderem Punkte gefunden bei der Kommunikation zum Beispiel, wie geht man mit Schweigen um beim Sterbenden und dass Sterbende oftmals eine Signal- oder auch eine Bildsprache benutzen.
Ich muss nicht immer reden. Ich kann durchaus einfach beim Sterbenden sitzen und nichts erzählen. Ich kann aber auch mich daneben setzen und ihm was vorlesen. Vielleicht ein Buch, wo ich weiß, das hat er geschätzt und es ist gut, meine Stimme zu hören. Ich kann, wenn ich weiß, dass es gut so ist, ihm Psalmen oder aus der Bibel etwas vorlesen. Wenn ich weiß, dass dieser Mensch dafür offen ist, das muss ich sehr genau wissen. Ich darf ihn nicht da, er kann sich nicht wehren und ich traktiere ihn jetzt mit irgendwas, was er nicht haben will. Das wäre eine Katastrophe. Ich kann ritualisierte Gebete sprechen, weil das sind Dinge, die oft noch ankommen, wenn es feste Formulierungen sind. Das kann der Sterbende oft besser aufnehmen als einen freien Text. Ich kann mich aber auch daneben setzen und nur die Hand halten, wenn das gut ist. Also diesen Körperkontakt ihm spüren zu lassen, ich bin da. Und das reicht oft und ist viel besser, als dummes Zeug zu reden. So viel zum Schweigen von Patienten, die nicht mehr reden können, wo keine Kommunikation im herkömmlichen Sinne möglich ist. Jetzt die zweite Frage war Bildersprache. Also ich versuche, wenn ich bei einem Patienten bin, ob sterbend oder nicht, sehr genau zuzuhören, was dieser Mensch sagen will. Und manchmal sind es Verklausulierungen, das heißt, er sagt mir etwas, ohne direkt auf den Punkt zu kommen. Und es ist wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen, was will dieser Mensch mir denn jetzt wirklich sagen? Weil manchmal traut er sich nicht oder es ist nicht direkt aussprechbar. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass es gut ist, versuche ich ihm das zu sagen. Ich habe den Eindruck, ich habe jetzt gehört, das war mit ihrer Frau ganz schwierig. Es gab da große Probleme gegeben. Manchmal bringe ich das ins Wort, was der Patient mir zwischen den Zeilen sagen will. Und oft ist das ein Stück Erleichterung. Ja, es darf sein, auch das darf gesprochen werden. Oder wenn ein Patient mir Dinge sagt, ja, es dauert jetzt nicht mehr lang oder ich weiß gar nicht, ob ich noch leben will, dass ich dann ihm erlaube, auch Suizidgedanken zu äußern. Dass ich sage, ja, ich kann mir vorstellen, im Moment können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, weiterzuleben. Dass ich das manchmal versuche, konkret zu machen und auf den Punkt zu bringen. Man kann bestimmte Dinge lernen in Kommunikation. Ich habe eine ganze Reihe von Ausbildungen gemacht, in Gesprächsführung, wie kann ich vernünftig reden? Also ganz banal, wenn ich nicht drauf achte, jemand erzählt mir vom Urlaub, Italien, ich war in Italien, war toll und so, und ich sage dann, ja, kenne ich, war ich auch schon mal und erzähle mein Erlebnis von Italien. Völlig daneben. Wenn ich das weiß und reflektiert mache, dann gehe ich auf das ein, was dieser Mensch in Italien erlebt hat und nicht, was ich erlebt habe. Und darauf achten und zu sagen, ja, ich bleibe bei diesem Menschen und seiner Geschichte und komme nicht mit meinem Quark. Ich denke, dass Pflegende nicht zu Hobbytherapeuten werden sollten. Das ist nicht ihre Profession und da haben sie auch keine Zeit für. Das ist einfach so.
welche Schwester, welcher Pflegerin kann sich wirklich eine halbe Stunde ans Bett setzen und in Ruhe zuhören? Das ist so, das ist ein Fakt. Und von daher kommt es mehr auf die Kleinigkeiten an. Und es gibt wirklich Kommunikation im 20-Sekunden-Takt, die ich gut gestalten kann und die ich mies gestalten kann und die für den Patienten hilfreich ist und weniger hilfreich ist. Es kommt natürlich auch auf die Erfahrung an und auf die Persönlichkeit der Pflegenden. Es gibt Menschen, die haben von Natur aus ein offenes Ohr, eine Freundlichkeit in ihrem Wesen und eine Offenheit. Und es gibt andere, die andere Qualitäten haben. Nicht schlechter, nicht besser, sondern anders sind. Und da kommt es natürlich auf meine Persönlichkeit an, wie ich sowas gestalten kann. Und natürlich, wenn ich lange Jahre gearbeitet habe, dann habe ich mehr Erfahrung. Und Erfahrungsschatz ist auch durch Ausbildung nicht zu ersetzen.